Die Fluggesellschaft Swiss, die gibt immer viel zu reden über Verspätungen, Flugstreichungen, den neuen Chef aus Deutschland, aber auch neue, schöne Angebote in der Kabine und bald gibt es auch neue Flugzeuge vom Typ A350. Wir reden daher heute hier im Podcast darüber, was gut läuft und was weniger gut läuft bei der Swiss. Was müssen Passagiere und Passagierinnen wissen und wird das Fliegen vielleicht auch teurer bald? Darüber rede ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten Jean-Claude Rémy. Mein Name ist Tim Höfinghoff in der Handelszeitung Insights. Hallo Jean-Claude.
Hallo Tim.
Schön, dass du da bist. Jean-Claude, als erstes, du bist Reise- und Luftfahrtjournalist. Seit wie vielen Jahren? Ich habe es nicht genau rauskriegen können. 10, 20, 30 Jahre?
Nee, es sind eigentlich 27 Jahre schon, minus 3 Jahre, wo ich einen anderen Beruf nachgegangen bin.
Okay, also mehrere Jahrzehnte Erfahrung. Sag mal, wie ist dein Eindruck? Ist die Swiss über die Jahre besser oder schlechter geworden?
Ich sage jetzt mal besser, ja. Nicht perfekt, aber besser. Ich erinnere mich ja, so alt bin ich ja schon, an die Zeit nach dem unvorstellbaren Swiss Air Grounding, ja, als dann die Swiss aus der Taufe gehoben wurde und erstmal gar nicht Flüge wurde, gar nicht über die Runden kam. Und erst als die Lufthansa dann 2005 dann eingriff und die Swiss übernahm, hat sie sich dann stabilisiert und danach ja prächtig entwickelt. Die Geschäftszahlen lügen nicht.
Also die kommen wir gleich noch drauf.
Genau.
Eine Cash-Cow, es läuft nicht schlecht.
Es läuft nicht schlecht. Natürlich gibt es diverse Problempunkte, auf die kommen wir, wie gesagt, noch zu sprechen. Aber ich finde, die Swiss macht eigentlich gut und wird in der öffentlichen Wahrnehmung oft ein bisschen zu hart rangenommen.
Zu hart rangenommen? Ist zu unkritisch? Also wieso unfair? Ist das Wetter dann schuld, wenn mein Flieger nicht abhebt pünktlich in Zürich? Oder ist es der Flughafen, ist der schuld, wenn mein Koffer nicht kommt? Dann doch nicht die Airline schuld, oder?
Nee,
was meinst du?
Es geht nicht darum, die Schuld zu deflektieren, sondern mehr, dass halt in der Öffentlichkeit die ganze Komplexität des Luftfahrtgeschäfts nicht bewusst ist. Und auch die Swiss ist halt schon in einem extremen Fokus in der Schweiz und bei jedem kleinen Problem wird da gleich der Kritikvorschlaghammer gezogen. Also ein bisschen Differenzierung wäre manchmal nicht schlecht.
Ich habe es gerade schon angetönt, es gibt viele Themen, aber fangen wir mal an. Wir reden über Verspätungen, den Kundenservice, neue Flieger, neue Sitze und natürlich auch, ob es Fliegen teurer wird. Aber die Swiss, korrigier mich, und das Airline-Business ja allgemein, ist ja schon hoch emotional, oder? Mhm. Also egal, mit wem man spricht, jetzt Gelegenheitsflieger oder Vielflieger, oder ich sehe das auch in den vielen Kommentaren unter den Online-Artikeln, die wir publizieren, sei es bei der Handelszeitung, beim Blick oder bei der Bilanz oder wo auch immer. Die Meinungen sind ja schnell gemacht. Jüngst hatten wir wieder die Debatte, ob die Swiss denn nun noch deutscher werde. Swiss Hansa ist der Begriff, der wird dann wieder schnell hervorgeholt.
Ja, das ist eigentlich schon seit Tag 1 nach der Übernahme durch die Lufthansa Group war das so. Eben auch da, grundsätzlich gab ja der Lufthansa-Konzern der Swiss ein bisschen Halt. Trotzdem wurde die Marke Swiss bisher nicht wirklich verdeutscht. Ja, also die Lufthansa Group ließ ja der Swiss weitgehend Selbstständigkeit. Die Swissness ist noch da im Bordprodukt, am Heck.
Es herrscht das Kreuz.
Genau, es herrscht einfach diese unterschwellige Angst mit, dass dann irgendwann mal der Lufthansa-Konzern wirklich durchgreift. Und ich denke aber, die Lufthansa weiß, was sie an der Swiss hat.
Mm. Im Interviews, zum Beispiel kürzlich mit dem Sonntagsblick, also wir nehmen jetzt hier Ende September auf, hat Swiss-Chef Jens Fehlinger gesagt, dass die Swiss eine eigene oder eigenständige Airline mit eigener Marke und Management in Zürich bleibe. Also das wäre doch auch seltsam, wenn das nicht mehr so sei, oder?
Es gibt ja ein bisschen Zentralisierungsbestrebungen, auf die kommen wir bestimmt noch zu reden. Aber ich denke, die Swissness per se, die bleibt ein wesentliches Element der Swiss. Und diese Swissness-Elemente werden auch von Zürich aus gesteuert und gepflegt. Ne? Und die Lufthansa tut sich ja gut daran, hier nicht zu stark einzugreifen. Mhm. Aber die Swiss wird natürlich ein bisschen enger jetzt in den Konzern eingebunden.
Mhm. Ja, die Swiss ist ja eine 100%ige Lufthansa-Tochter mit allen Vor- und Nachteilen. Edelweiß, viele denken auch Edelweiß sei eine Unterfirma der Swiss, aber das stimmt gar nicht.
Nein, ist eine Schwester.
Eine Schwester, genau. Eine Schwester von der Swiss und auch eine 100%ige Lufthansa-Tochter. Und Helvetic, da kommen wir gleich noch drauf, ist natürlich ein eigenes Unternehmen, aber auch sehr eng verflochten. Sozusagen die einzige echte Schweizer Airline, gut, es gibt noch Chair,
so.
Aber da gibt es andere Anteilseigner. Lassen wir mal zur Seite. Aber was ich dich fragen würde, möchte. Was sind denn die Vor- und Nachteile für die Swiss, wenn man Teil dieser Lufthansa-Gruppe ist? Weil die einen schreien immer, oh je, man hat gar keine eigenen Rechte mehr. Die anderen sagen, ohne dieses Konstrukt würde es gar nicht gehen.
Ja, also es hat ja beides was. Ja, die Vorteile sind klar. Die Lufthansa ermöglicht der Swiss besseren Zugang zu Kapital. Es gibt eine Risikoteilung in Krisenzeiten. Die Swiss ist integriert in ein riesiges Netzwerk mit mehreren Hubs. Flugzeuge oder Treibstoff werden gemeinsam eingekauft. Es gibt Synergien im Vertrieb, im Marketing. Man ist gemeinsam Mitglied in großen Verbünden, Star Alliance oder Atlantic Joint Venture, um mal die zu nennen. Die Passagiere können von koordinierten Flugplänen und gemeinsamen Lounge-Zugängen profitieren. Die Nachteile sind dann eine logische Konsequenz daraus. Also Swiss ist auf strategischer Ebene natürlich nicht komplett selbstständig. Die ganz großen Entscheidungen, gerade auch eben Investitionen in die Flotte, die werden konzernweit abgestimmt. Die Konzernfinanzierung bestimmt, bei wem und wofür die großen Geldbrocken eingesetzt werden. Und dann gibt es natürlich daraus heraus auch ein bisschen eine Vereinheitlichung im Konzern. Ja, man sieht das zum Beispiel jetzt im neuen Premium-Konzept, werden wir nachher vielleicht auch noch vertiefen. Allegris heißt das bei Lufthansa, Swiss
Senses. Das sind die neuen Sitze oder was ist das?
Nee, das ist das ganze Konzept. Mhm. Und Swiss Senses bei der Swiss, also die bauen, also jetzt wenn wir die Sitzanordnung zum Beispiel nehmen, die bauen auf derselben Grundarchitektur auf, aber in den Details sind sie dann markenspezifisch gestaltet, ja. Und der Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr sagte da neulich dazu, wir wollen von einer Gruppe von Airlines zu einer Airline-Gruppe. Mhm. Das ist, das leuchtet zwar ein, aber das ist eigentlich genau das, was ja ein bisschen befürchtet wurde, dass da jetzt immer mehr Selbstständigkeit von der Swiss entzogen wird und die Swiss dann möglicherweise nicht mehr diese exklusive Premium-Airline, diese selbstständig oder scheinbar
und
selbstständig
alles alleine ist, in Zürich in Kloten entscheiden kann.
Genau, sondern nur noch halt ein Teil der Gruppe ist.
Die Sitze und alles aus Frankfurt vorgesagt bekommt. Gut, aber der neue Chef, der ist ja seit ungefähr einem Jahr im Amt. Wer ist der Mann?
Jens Fehlinger, es ist ein Deutscher, gestellt aus der Lufthansa.
Das gibt dann wieder Kritik, ne? Dass sie sagen, siehst du, jetzt haben wir wieder keinen aus der Schweiz.
Ja, also ich habe mir auch überlegt, gibt es da überhaupt valable Schweizer Kandidaten? Und da war also die Auswahl schon sehr eingeschränkt. Und der Fehlinger
das
ist jetzt...
Das würden ja viele Schweizer Airline-Manager anders sehen, sagen, das schaffe ich auch noch.
Ja, ist ein Thema für sich. Also ich sage jetzt mal, der Fehlinger hat bisher eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen. Ich konnte ihn ein paar Mal auch persönlich treffen. Ist freundlich, zugänglich, aber auch sehr direkt und rhetorisch gewandt. Und ich glaube, das ist bisher nicht so ein Thema, dass der jetzt einfach deutsch ist. Mhm. Ja.
Aber die Leute und die Medien achten darauf, zieht er in die Schweiz? Wie oft ist er hier? Das ist ja bei jedem Swiss-Chef bisher immer so gewesen. Aber lass uns sagen, darüber sprechen, was er gut macht und weniger gut.
Also bisher habe ich, wie gesagt, keine wirklich ernstzunehmende Kritik in seiner Rolle jetzt als Swiss-CEO wahrgenommen. Er ist erst ein Jahr im Amt. Also die großen Kritikpunkte richteten sich eigentlich eher gegen Swiss allgemein als jetzt gegen den Fehlinger selber. Mhm. Also gegen das Premium-Produkt zum Beispiel, das ja der Fehlinger gar nicht direkt verantwortete aufgrund seiner kurzen Anwesenheitszeit. Mhm. Und er hat ja bisher auch Verständnis entgegengebracht. Er hat eingeräumt, dass es Verbesserungspotenzial gibt, dass die Pünktlichkeit nicht bei den gesteckten Zielen von der Swiss lag. Also Kritik an ihm wird dann angebracht sein, wenn sich längerfristig nichts ändert.
Mhm. Obwohl die Schuhe, die er zu füllen hat, natürlich groß sind, weil die Vorgänger wunderbare Zahlen geliefert haben. Und
hat er ja jetzt erstmal auch im ersten Jahr.
Das noch nicht so einfach dann ist. Aber kurz nach seinem Berufsstart bei der Swiss kam es zu einem sehr tragischen Vorfall. Kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember 2024, da musste eine Swiss-Maschine auf dem Weg von Bukarest nach Zürich in Graz notlanden wegen Rauch in der Kabine. Und bei diesem Vorfall starb ein Flugbegleiter. Das war natürlich ein ganz, ganz einschneidender Punkt in der Swiss-Geschichte und natürlich auch für den neuen CEO.
Ja klar, ein Todesfall ist natürlich der Super-GAU und für ihn war es auch hart, weil er hatte ja erst gerade angefangen. Die ersten Medientermine übrigens wurden dann auch alle nach hinten verschoben. Also er hat volle Priorität da diesem Fall eingeräumt. Aber ich denke, Swiss und eben Fehlinger selber haben souverän und auch empathisch reagiert. Er hat jetzt nicht versucht, den Vorfall zu verharmlosen, hat sich auch nicht dazu verleiten lassen, irgendwelche vorschnellen Schlüsse oder Aussagen zu machen. Ja, es kam ja dann auch Kritik wegen dem Austausch der Sicherheitsmasken, die nicht früh genug abgeschlossen war. Da wurde nach vielen Gründen gesucht, wie es überhaupt zu dem Todesfall kam, aber da hat Swiss ja zum Teil auch proaktiv reagiert.
Und ob die Maschine überhaupt die richtige ist, es gibt ja viele Triebwerksprobleme auch und ja. Diese Maschine hat natürlich auch in der Vergangenheit schon Probleme bereitet. Ja. Da sind dann Teile abgefallen, dann gab es diesen Rauchfall, wo jemand zu Tode gekommen ist. Also das hat natürlich auch einen sehr, sehr großen Druck auf das gesamte Unternehmen ausgeübt.
Genau, aber ich denke, Swiss hat sich den Fragen gestellt und das war wichtig und richtig. Im Nachhinein ist man sowieso immer klüger. Mhm. Das Wichtige ist, dass sie jetzt da die Lehren draus zieht.
Mhm. Reden wir über das Finanzielle, das haben wir gerade so ein bisschen angetönt. Erzähl doch mal, was die Swiss so gut ausmacht, warum sie eine Cashcow im Lufthansa-Konzern ist. Ohne die beiden Schweizer Marken Swiss und Edelweiss wäre nämlich die deutsche Muttergesellschaft Lufthansa Group ein lahmer Vogel, hast du mal geschrieben. Habe ich im Archiv nachgeschaut und das stimmt ja auch, weil die Zahlen sind, was die anderen Airlines liefern im Lufthansa-Konzern, da sieht es nicht so gut aus.
Ja, also die führende, namensgebende Airline Lufthansa leidet unter Problemen, erlitt ja auch einen Verlust im letzten Jahr. Wenn man den Gewinn mal anguckt, dann kommt eigentlich über 40% von der Gruppe jetzt wohlgemerkt, zu der ja 11 Airlines gehören, also 10 im letzten Jahr noch, kommt über 40% von der Swiss allein.
Und das muss man sich mal der Zunge zergehen lassen, ne?
Und wenn du Swiss so und Edelweiss, wenn du Swiss und Edelweiss zusammennimmst, sind wir ja schon fast bei 50%. Okay. Also die beiden Schweizer Airlines machen eigentlich die Hälfte des Lufthansa-Konzerngewinns aus.
Ja.
Zudem, wie gesagt,
das heißt, die Swiss-Managerinnen und Manager, die können ruhig auch mit Stolz und nach Frankfurt gehen und da die Zahlen berichten. Das war natürlich in den vergangenen Jahren immer so, oder?
Ja, also die Swiss ist seit Jahren eigentlich der stärkste Gewinnbringer.
Eine Perle im Konzern.
Das ist so, das ist so. Und die Kritik lautet ja dann auch immer, oh, und dieser ganze Gewinn wandert ja dann jetzt einfach nach Frankfurt, um dort die Löcher zu stopfen. Aber dabei wird natürlich außer Acht gelassen, dass die Swiss, wie eingangs erwähnt, auch vom Verbund profitiert und sich in Krisenzeiten auch auf diesen abstützen kann.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Wenn wir jetzt über Zusammenlegen und Systeme sprechen, die vielleicht mehr aus Frankfurt kommen oder vielleicht auch mehr aus Zürich, worum geht es denn da jetzt genau? Also was soll in Zürich bleiben, was wird in Frankfurt gemacht?
Ja, jetzt kamen sie eben diese Reizworte, die Zentralisierung und Synergienutzung, was ja in der Schweiz immer so ein bisschen befürchtet wurde.
Das heißt
wurde.
Ja dann immer Arbeitsplatzabbau, oder?
Auf das wird es ein bisschen rauslaufen. Ja, also Teile der Netzwerkplanung sollen künftig in Frankfurt erfolgen. Die Swiss gibt ein paar strategische Steuerungsaufgaben bei der Streckenplanung ab. Auch in den Bereichen IT, Administration, Vielfliegerprogramme, Vertrieb wird zentralisiert. Das war eigentlich mittelfristig ja schon zu erwarten.
Die Swiss, die sagt immer, das sei alles viel effizienter, wenn man so IT, Streckenplanung zentral dann mache und nicht für jede Airline allein. Das verstehe ich auch. Ich meine, es macht keinen Sinn,
das
dass die
ja
Swiss irgendwo nach Amerika fliegt und zwei Stunden später würde Edelweiss oder ein Lufthansa-Flieger genau hingehen. Das muss ja miteinander abgestimmt sein.
Genau.
Das macht ja total Sinn.
Genau. Die Swiss behält ein gewisses Maß an Unabhängigkeit, also vor allem bei Entscheiden zum Produkt an Bord, Marke und Identität, die bleiben sicher erhalten. Und ich hoffe, dass sie natürlich mitsprechen kann, entsprechende Leute in diesen Gremien hat. Aber es ist klar, dass in diesem Verbund gerade Netzwerkplanung, das muss zentral geführt werden. Mhm. Und bei der Administration ist es eigentlich immer so, dass sich da auch ein paar Stellen einsparen lassen.
Mhm. Aber machen wir uns nichts vor. Gerade bei der Lufthansa-Gruppe herrscht großer Umbau- und Spardruck. Also die gesamte Branche, aber vor allem auch bei der Lufthansa und dann auch für die Swiss bedeutet das natürlich viele Baustellen. Also nennen wir mal welche. Also ist die Geopolitik. Es gibt natürlich Kriege und Krisen. Russland hat Ukraine überfallen. Man kann nicht mehr über Russland fliegen, wenn man Fernflüge machen will. Man muss große Umwege fliegen. Es gibt im Nahen Osten, in Israel, gibt es viele Kämpfe und Kriege, die auch dazu geführt haben, dass man zeitweise von Zürich nicht mehr nach Tel Aviv, korrigiere mich, fliegen konnte. Ja. Es gibt steigende Kosten in der gesamten Branche. Es gibt Lieferengpässe bei vielen Geräten, man muss auf Flugzeuge warten. Es gibt Ärger mit Triebwerken. Viele Flugzeuge, ist doch so, ne? Die bleiben noch am Boden bei der Swiss wegen Triebwerkproblemen. Ja. Und vor allem das lukrative Transatlantikgeschäft, also Richtung Nordamerika, das leidet, dazu haben wir ja auch schon mal einen Podcast gemacht vor einigen Wochen oder Monaten vor dem Sommer. Also nicht nur bei den Passagieren, sondern auch bei Cargo ist das Geschäft runtergegangen. Also man sieht da schon so einen gewissen kleinen Trump-Effekt, dass die Leute nicht mehr so viel auf diesen Routen unterwegs sind. Mhm. Und auch bei der Swiss selber gab es im Sommer einen großen Personalmangel. Da sind über 1000 Flüge dann haben nicht stattgefunden, weil das Personal eben fehlte. Also das sind alles große Baustellen, die den gesamten Konzern, auch die Swiss, beschäftigen.
Ja, wobei man hier eben auch unterscheiden muss. Also es gibt die Faktoren, die sie selber in der Hand hat. Eben der Personalmangel, die Triebwerke bis zu einem gewissen Grad, die Geopolitik. Das sind einfach Rahmenbedingungen, mit denen alle Airlines zu kämpfen haben. Ja, das Umfliegen von Konfliktzonen ist klar, das kostet Geld. Der Rückgang im Nordamerika-Geschäft ist sicher auch nicht gut. Aber das sind halt operative Themen, die gehören quasi zum Airline-Leben dazu. Und jetzt kommen noch hohe Investitionen in die Flottenerneuerung und Erweiterung dazu, hohe Lohnstrukturen. Das ist bestimmt auch ein Thema, gerade jetzt halt im Lufthansa-Konzern. In der Schweiz, weiß man, sind die Löhne hoch, in Deutschland sehr tarifgebunden und deshalb eigentlich auch
die streiten ja dauernd nur die Gewerkschaften mit der
Lufthansa. Genau, da kommt es ja auch öfters zu Arbeitskämpfen.
Das kennen wir in der Schweiz zum Beispiel nicht. Also
das
ein weiterer Schweiz-Vorteil.
Genau.
Aber wenn wir schon beim Thema Arbeitskräfte sind, viele Swiss-Mitarbeitenden, die finden es gar nicht lustig, dass die Swiss im großen Stil Flieger und Personal von AirBaltic einsetzt und das schon seit einigen Jahren. Erklär uns, warum macht die Swiss das? Und worin begründet sich der Streit mit AirBaltic? Ja,
also Swiss ist auf die Unterstützung von Partnern, in dem Falle jetzt unter anderem von AirBaltic, angewiesen, um den Flugplan aufrechterhalten zu können. Das hat eben mit dem Thema einerseits Personalmangel, andererseits auch nicht verfügbare Flugzeuge wegen den genannten Triebwerksproblemen zu tun. Und da konnte halt AirBaltic einspringen und das hat es der Swiss erlaubt, gerade nach der Pandemie da den Flugplan relativ stark wieder anwachsen zu lassen, was ja im Interesse des Kunden war. Jetzt ist es so, dass natürlich AirBaltic viel günstiger operiert, tiefere Löhne, tiefere Sozialabgaben, wie es halt im Baltikum normal ist. Das wurde zunächst auch soweit akzeptiert. Nun bemängeln jetzt die Gewerkschaften, Aeropairs, Kapers, dass Swiss Jobs quasi auslagert, also bewusst billigere Arbeitskräfte einsetzt, statt auf eigenes Personal zu bauen.
So ein Subunternehmer sozusagen. Ne? Also das Wet Lease nennt man das ja in der Airline-Branche, ist ja nicht ungewöhnlich, dass Airlines andere Airline oder Teile davon nutzen, um dann ihre Flüge stattfinden zu lassen. Das gibt es ja oft.
Genau.
Aber das ist natürlich jetzt schon sehr besonders, dass man ein Swiss-Ticket bucht und du sitzt dann in einer AirBaltic-Maschine mit Menschen, die ein AirBaltic-Logo vor sich hertragen sozusagen. Also da denkt man schon, habe ich jetzt AirBaltic gebucht oder habe ich jetzt Swiss gebucht?
Ja, das ist ein weiteres quasi Problem, das dazukommt. Der Vorwurf ist ja ein bisschen, dass man diesen Zustand einfach andauern lässt, weil es ja eben kostengünstiger ist. Ich denke aber, Swiss ist halt weiterhin angewiesen, immer noch auf diese Wet Leases. Sie will das aber zunehmend ausphasen. Gibt ja jetzt auch als Wet Lease-Partner der Helvetik ein bisschen den Vortritt gegenüber auch einer AirBaltic, weil wir da eben auch dieses Swissness-Thema haben. Mhm. Also man hört es ja von Kühne und Nagel, der hat sich ja da sehr geärgert über eben AirBaltic-Fliegen, wenn du Swiss buchst.
Ja.
Aber operativ ist es momentan einfach noch notwendig.
Helvetic Airways hast du gerade angesprochen. Das ist ja auch oft so. Man bucht ein Swiss-Ticket, fliegt nach London oder wo auch immer. Und dann sitzt man am Helvetic Airways-Flugzeug. Erklär kurz, wer Helvetic ist. Ich habe es gerade schon ein bisschen angetönt am Anfang. Das ist ja eine richtige Schweizer Airline, ich sage das immer. Und die fliegen ja schon seit vielen Jahren, auch selber, ich glaube von Bern und zum Beispiel und eigene Destinationen an. Aber im großen Stil machen die eigentlich Flüge für die Swiss.
Das ist bestimmt ein ihr großes Standbein. Ja, also hauptsächlich fliegen sie für die Swiss. Sie haben auch ein paar eigene Flüge, aber grosso modo fliegen sie für die Swiss. Haben auch das Schweizer Kreuz am Heck und sie sind zu 100% in Schweizer Besitz bei der Bankersfamilie, also beim Banker-Ehepaar Ebner. Die machen soweit einen guten Job.
Sind wahrscheinlich auch günstiger als die.
Als die Swiss ja, aber bestimmt teurer als die AirBaltic.
Ja. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es diesen Streit im Konzern gibt, dass man sagt, okay, wiegt AirBaltic vielleicht jetzt vielleicht noch mehr als.
Nee, aber wie gesagt, also soweit ich das mitbekommen habe, wird verstärkt auf Helvetik gesetzt, weil ja da auch unter anderem dieses Swissness-Element ein bisschen mehr erhalten bleibt. Du hast doch das Schweizer Kreuz, du hast die schweizerdeutsch sprechenden Crews.
Die sprechen Mundart. Im Baltikum ist das schwer zu finden.
In den meisten Fällen, ja, genau.
Ja, wir lachen, aber es ist ein wichtiger Aspekt. Der Passagier oder die Passagierin will ja auch gut abgeholt werden. Aber lass uns ein bisschen über den Markt an sich sprechen, aus der Passagiersicht vielleicht noch ein bisschen reden. Also Zürich ist ja schon ein spannender Markt, weil man ganz, ganz viele Direktflüge hat. Mhm. Also ein kleines Land, aber man kann ganz viele Länder direkt ansteuern. Also die Schweizer sind wirklich verwöhnt, was das Fliegen angeht. Aber man muss auch sagen, das ist ein Hub, der ist fest in Swiss-Hand und Lufthansa-Hand. Also so viele andere Konkurrenten, klar, viele amerikanische oder Gulf Airlines landen hier auch. Aber die guten Slots, also die Start- und Landezeiten und das Angebot ist schon in Lufthansa-Hand, oder?
Ja, das ist so. Also die Swiss allein bedient ungefähr die Hälfte aller Passagiere in Kloten, also in Zürich, muss man jetzt schon auch präzisieren. Nimmt man die Lufthansa-Gruppe dazu, also auch die Edelweiss, da sind wir schon bei fast 70%. Also da, das ist schon quasi ein Monopol. De facto ist es ja das auch auf vielen Strecken. Die Slots hast du erwähnt. Ich höre es von konkurrierenden Airlines, dass die teils halt sagen, wir kommen nicht an die guten Slots ran, weil da die Swiss natürlich sehr dominant ist und entsprechende Macht hat.
Mhm.
Aber wie gesagt, unterm Strich können wir uns ja auch glücklich schätzen, dass wir aus Zürich raus irgendwie 200 Ziele weltweit fliegen können für eine relativ doch kleine Stadt.
Mhm.
Wow, also.
Also die Zürich in der Hand von Lufthansa Gruppe und Swiss, Basel in der Hand der Billigflieger wie EasyJet, oder?
Ja, in Basel ist die Swiss ja gar nicht mehr präsent seit ein paar Jahren. Das haben sie komplett überlassen. In Genf ist es ein bisschen anders. Da ist schon ein bisschen mehr Konkurrenz. Also da fliegt die Swiss auch noch. Aber auch dort ist eigentlich EasyJet der Platzhirsch.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Jetzt hast du am Anfang des Podcasts auch schon von Verspätungen und auch Flugstreichungen gesprochen. Das war ja in den vergangenen Monaten und Jahren immer ein Riesenthema. Ich will jetzt gar nicht mehr auf die Corona-Krise eingehen, das lassen wir mal hinter uns. Das hat ja alle Airlines betroffen. Aber ist denn die Swiss, und das sagen sie ja selber, dass gerade Verspätungen und Flugstreichungen ein Riesenthema bei ihnen sei, sind die da jetzt wirklich besser geworden diesen Sommer, also 25 und in den letzten Wochen und Monaten?
Ja, 25 sind sie besser geworden, das lässt sich auch anhand von Zahlen jetzt feststellen. Auch 24 war es schon eine Verbesserung. Die ganz schlimmen Jahre waren eigentlich 22, 23. Da ging es zwei Sommer lang gefühlt wirklich schlecht. Und wir müssen trotzdem Corona erwähnen, weil nach diesem totalen Zusammenbruch kam halt der Aufschwung und der ging deutlich schneller als erwartet. Und da kam die Swiss, wie viele andere Airlines auch, oder halt auch die Bodenabfertiger, die Fluglotsen, die kamen alle nicht so richtig nach. Und das führte halt zu zwei, ziemlich, darf man sagen, coachen Sommern.
Mhm.
Ich denke, aus dem Schlimmsten ist man da raus.
Mhm. Was ist mit dem Kundenservice? Also ich habe ja viel auch in vergangenen Jahren als Journalist auch die Airline-Branche gecovert und auch viel Austausch mit Airline-Chefs gehabt. Und die sagen natürlich auch, ja, auch bei der Swiss, also der Kundenservice, ja, da müssen wir besser werden. Das lief nicht so gut. Ich frage dich jetzt zum Thema Kundenservice eine spezielle Frage, weil du hast oft berichtet in deinen Artikeln, dass bei der Swiss Tickets auf mysteriöse Weise gelöscht wurden. Da fragt man sich erstens, wie kann das sein und was ist daraus geworden? Waren das Einzelfälle oder was ist aus dieser Geschichte geworden? Das
ist eigentlich lustig, weil eine Lösung liegt eigentlich immer noch nicht vor. Ich erhalte weiterhin regelmäßig Zuschriften von Lesern oder halt Swiss-Kunden, denen dasselbe passiert. Also das Argument der Swiss war ja, es sind Einzelfälle. Es ist natürlich prozentual gemessen an der gesamten Menge an Fluggästen relativ gering. Aber das Problem haben sie eigentlich bis heute noch nicht gelöst. Also sie können es nicht ganz erklären. Was ja seltsam ist, dass es Ein Betrugsfall ist eigentlich auszuschließen, weil ein Betrüger würde keinen Nutzen daraus ziehen. Höchstens jemand will so ein bisschen Chaos stiften. Also ich denke, es geht um Bugs in automatisierten Prozessen. Aber die Swiss arbeitet da weiter daran. Und mal schauen, ob dann irgendwann mal klärbar ist.
Was gibt es denn sonst so Neues in Sachen Service? Also die Airlines und auch die Swiss sagen natürlich, wir wollen jetzt KI einsetzen, es wird alles viel besser. Und wer wie ich im Sommer jetzt auch mal von Flugstreichung bei einer anderen Airline, bei United beispielsweise, betroffen war, die nur noch über das Handy machen, über das Telefon, da gibt es am Flughafen niemanden mehr, mit dem man sprechen kann. Das ist einfach ein Riesenchaos und das ist einfach ganz schwierig, auch aus Passagiersicht, dass man sich dann auf diese elektronischen Wege verlassen muss und gar nicht mehr mit einem Menschen reden kann und seine Flüge dann neu buchen muss. Also das ist schon zum Teil aus Kundensicht sehr, 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 sehr mühsam.
Ja, lustigerweise bewegt sich aber die Swiss gerade auch in die Richtung. Ja, also auch bei ihr gibt es KI-Lösungen für Passagiere. Also eigentlich wird da Arbeit an den Kunden ausgelagert.
Allerdings.
Ja, eben diese digitalen Selbstbedienungsoptionen, mit denen Kunden selber auf Flugänderungen oder Verspätungen oder was auch immer reagieren können, das ist gut gemeint.
Aber ich muss meinen Koffer selber einchecken und das Klebeband da dran machen, was ich seit Jahrzehnten nicht machen musste. Wahrscheinlich muss ich selber auch noch in Zukunft meinen Flug noch umbuchen, weil das Callcenter auch noch eingespart wurde. Ich bin jetzt ein bisschen böse, aber ist schon crazy.
Ja, wie gesagt, also da wurde immer mehr halt ausgelagert. Den menschlichen Kundendienst gibt's noch, also den muss es theoretisch auf lange Zeit noch geben, aber der kostet halt.
Mhm.
Und ich denke, viele sind halt auch überfordert mit den technischen Lösungen, die man dir bietet. Der Buchungsprozess, vielleicht können wir darüber dann auch noch sprechen, der ist ja sehr vielschichtig geworden und unübersichtlich für die Leute, die das nicht 10-mal pro Jahr machen, sondern einmal.
Schauen wir ein bisschen nach vorne. Die Swiss, die hat jetzt eine groß angelegte Kampagne gestartet, seit einiger Zeit. Die heißt Swiss Senses. Mhm. Was ist das? Was ist daran neu? Und was bringt mir das als Kunde?
Ja, das ist das gesamte Langstreckenerlebnis. Wir sprechen hier von der Langstrecke primär. Hat sich da verändert oder wurde modernisiert, also beim Komfort und der Modernität. Hat ja die Swiss in den letzten Jahren arg Kritik bekommen.
Weil das Produkt alt ist.
Zum Teil auch von Promis. Genau, und auch in den Elternflugzeugen. Also das Produkt gerade auf Premium-Ebene war, ich will nicht sagen schlecht, aber war einfach nicht mehr zeitgemäß und hinter der Konkurrenz her. Mhm. Ja. Und jetzt gibt's in allen Klassen neue Kabinen, neue Bordprodukte, neue Kulinarik. In der First Class gibt's jetzt erstmals auch Suiten. Also da macht jetzt die Swiss schon einen großen Sprung vorwärts.
Für sich. Allerdings kann man natürlich auch als Kritiker sagen, also Suiten in der First Class, das gibt's bei den Gulf Airlines schon seit vielen Jahren. So Details wie einen eingedeckten Tisch für Businesskunden. Also das hat es früher, glaube ich, auch mal bei der Swiss gegeben, wurde dann, glaube ich, wieder abgeschafft während Corona. Bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber das gab es natürlich bei anderen Airlines auch. Andere Airlines haben auch eigene Köche mit an Bord gehabt, bei Turkish beispielsweise. Also die Swiss ist jetzt da nicht ganz vorne dabei, wenn man sich jetzt diese Neuerung anschaut. Das ist jetzt nicht etwas, wo andere sagen, oh, das haben wir noch nie gesehen.
Nee, ein USP,
ein Unique Selling Point.
Ein Alleinstellungsmerkmal auf gut Deutsch erkenne ich jetzt da eigentlich auch nicht. Außer natürlich, dass alles auf die Schweiz ausgerichtet ist. Ja. Es ist gut, die Swiss ist jetzt wieder, entspricht den Erwartungen mehr. Aber revolutionär ist es nicht.
Mhm. Nee. Der generelle Trend in der Luftfahrt ist ja, alles zu individualisieren, extra zu verkaufen, also wo man jetzt sitzt, sogar auch innerhalb der Business oder in der First ist es, glaube ich, auch jetzt bei der Swiss, oder kann man, glaube ich, auch Sitze dann zusammen buchen, also mit Partner oder Partnerin oder alleine,
Suite,
dass man dann so ein kleines Abteil dann hat. Es gibt auch die Möglichkeit schon lange überall, wie viel Gepäck man mitnimmt, was man für Essen isst. Das finde ich auch gut, dass man da nicht immer das Standard-Sandwich bekommt, sondern sich überlegt, fliege ich irgendwo hin, was möchte ich denn da haben und kann dann vorbestellen, finde ich wirklich auch gut aus Kundensicht. Aber man muss ehrlich sein, am Ende ist doch schon dafür da, uns Kunden dann mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, oder?
Ja, also dieses sogenannte Onboarding nennt man das, ja. Also dass alle Einzelleistungen quasi separat verkauft werden können, das gibt es eigentlich schon lange. Die Billig-Airlines haben ja das vorgemacht. Zuerst haben die Legacy-Airlines wie die Swiss ein bisschen die Nase gerümpft und inzwischen machen sie alle auch. Und Sie argumentieren damit, dass das ein Kundenbedürfnis ist. Du findest das gut. Ich finde es zum Teil auch gut. Ich finde aber, es ist auch ein Painpoint. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angetönt.
So viel Auswahl will ich ja gar nicht.
Ja, und wenn du bei der, Buchung wirst du dann 100-mal gefragt, also welchen Tarif willst du genau? Und dann musst du prüfen, was ist genau drin, Gepäck, hast du Recht auf ein Handgepäck? Und jede Airline macht es ja anders. Mm. Also ja, total unübersichtlich.
Will ich kompensieren, machen wahrscheinlich nicht so viele Leute, oder? Dann auch, um deinen grünen Bonus noch dazu zu haben.
Ja, das kommt dann noch dazu, genau. Also die Auswahl ist für wie soll ich sagen, erfahrene Fliegende, ist das alles schön und gut. Ich denke, bei einem großen Teil der Kundschaft, die wären froh. Die wollen ja einfach nur eine Strecke zurücklegen und wollen da relativ hassle-free das buchen und abfliegen können.
Jetzt hast du schon ein bisschen erwähnt, die neuen Sitze und das neue Angebot. Wir wollen jetzt nicht tief einsteigen, ein Deep Dive zu Business, First Class, Premium Economy und Eco machen. Aber der Trend ist, glaube ich, schon klar. Also Premium Economy, das nimmt zu. Es gibt auch mehr Sitze an Bord. Ja. First wird ein bisschen zurückgefahren, aber die Airline Swiss hat immer noch First an Bord.
Business, als einzige?
Business, ja. Genau. Business ist natürlich auch ein wichtiger Teil. Und eben die normale Holztasse, die Eco. Aber was ich dich fragen möchte, jetzt gibt es den A350. Das ist ein neues Flugzeug, was jetzt an den Start kommt. Und Swiss bewirbt das auch sehr stark. Wann kommt denn der neue Flieger? Und was ist denn bei denen anders? Außer dass er noch viel leiser und noch viel sparsamer, weil jedes Flugzeug ist natürlich immer sparsamer und leiser als der Vorgänger. Aber was macht denn den A350 jetzt aus?
Also er wird am 20. November dann kommen und also auf den Langstrecken dann eingesetzt werden. Zuerst auf 2-3 Teststrecken, auf Kurzstrecken. Du hast es eigentlich schon erwähnt, es ist ein topmodernes Flugzeug, leiser, mit Mood Lighting, mit größeren Fenstern, diesen Geschichten. Und wesentlich ist dabei aber, da wird dann die neue Swiss Senses Kabine erstmals wirklich auf der Langstrecke komplett angeboten. Also für Swiss ist das dann schon ein gewaltiger Meilenstein. Dann fliegst du eben wirklich mit einem modernen Flugzeug, mit einer modernen Kabine, so wie man das erwarten darf von einer Premium-Airline.
Wenn wir ganz kurz einen Exkurs in die Flugzeugtechnik machen oder die Flugzeuganbieter. Bisher fliegt ja die Swiss mit Airbus und mit Boeing. Jetzt wegen des Zollstreits mit Amerika steht zur Debatte, ob die Swiss für die Lufthansa-Gruppe nicht die Boeing-Flieger importiert, um dann die Handelsbilanz dann aus Schweizer Sicht zu verbessern. Das ist auch eine seltsame Debatte, oder?
Ich finde es auch. So wie ich es verstanden habe, wäre es dann eher die Lufthansa Group, die quasi im Interesse der Swiss da eben Boeings via die Schweiz importiert. Ich glaube, das ist ein Haufen Marktgetue. Und wir kennen ja den Trump. Das kann wieder ändern. Also ich rechne nicht damit, dass es tatsächlich so weit kommen wird. Wäre ja auch ein logistischer Hassel irgendwie.
Und vielen ist von uns ist auch egal, ob man jetzt in einem Airbus oder in einer Boeing sitzt. Viel wichtiger ist es, ob es teurer oder günstiger wird. Das ist immer so eine pauschale Frage mit einer schwierigen Antwort. Aber die Airlines-Chefs sagen natürlich, ja, leider, es muss wieder teurer werden und sagen, die Preise steigen. Aber das ist wahrscheinlich schon der Trend, oder? Wo jetzt diesen Sommer war es oft günstiger, gerade nach USA.
Weil ja, eben. Also zum einen ist es ja an Regionen und Nachfrage gebunden, zum anderen an Treibstoffpreise, an geopolitische Faktoren. Also da kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Weshalb jetzt aber doch mit einer Teuerung gerechnet wird, das hatte der Fehlinger eigentlich auch schon gesagt, weil da jetzt auch steigende Umweltkosten kommen mit einfach regulatorischen Vorgaben, die da herrschen.
Die fliegen oft auch mehr Biokraftstoff, das wäre vielleicht noch ein eigener Podcast.
Genau, die müssen ja auch da gewisse Quoten da erfüllen, gewisse eben Regularien nachkommen in Europa. Das kann ein Wettbewerbsnachteil sein, ist natürlich das Gegenargument. Aber da kommen höhere Kosten zu, die natürlich dann auch an die Kunden weitergegeben werden, im Interesse der Nachhaltigkeit, die aber, wie wir es vorhin schon kurz angetönt haben, eigentlich gar nicht so ein Kundeninteresse zu sein scheint. Mhm. Ja, also der Anteil der Leute, die da diese Green Fares buchen bei der Swiss mit nachhaltigem Treibstoff etc., das sind hauptsächlich Firmen, die halt in den Firmen-Guidelines sich dazu verpflichten. Aber bei Endkunden, die völlig frei buchen können, bewegen wir uns da im Promillebereich.
Das teure Fliegen, also das Ticket, was teurer oder günstiger wird, ist ja das eine. Reden wir nochmal zum Schluss vielleicht über auch die Airline-Branche bezüglich der Geldanlage. Also wenn man sich die Airline-Aktien so anschaut, gut, Swiss ist jetzt nicht notiert, aber Lufthansa schon. Da wird es aber auch dann ein bisschen traurig, oder? Also Lufthansa-Aktie, wenn man sich den Chart anschaut, der geht so hoch und runter und hoch und runter und hoch, wie so eine Zickzack-Bewegung. Mhm. Steht bei ungefähr, war es bei 7 Euro jetzt ungefähr, jetzt wenn wir hier aufnehmen, Ende September. Aber was ich sagen will, wenn man die Langzeitbetrachtung sich anschaut, 5 Jahre, ja, plus von 20%, jetzt könnte man sagen, oh, das ist aber doch viel. Bin mal Ryanair angeschaut, im selben Zeitraum 5 Jahre plus 85 und Delta beispielsweise plus 75. Also da sieht man, man kann ganz schön daneben greifen bei den Airline-Aktien. Und ohnehin ist das eine Branche, die läuft nicht so gut wie die Tech-Branche oder viele andere Aktienanlagen.
Ja, also ich finde, du hast es gesagt, es gibt Airline-Titels, die performen gut. Und dieses Zickzack ist eigentlich ganz normal, weil Airlines sind halt anfällig für viele Schocks von externen Faktoren, eben geopolitische Unsicherheiten, Streiks, Treibstoffpreise, was weiß ich. Das heißt, Airline-Aktien sind aus meiner Sicht etwas für Profis, die da genau verfolgen, was passiert, sehr eng dran sind und genau wissen, wann sie kaufen oder verkaufen sollen. Oder du hast einfach eine sehr, sehr hohe Risikotoleranz. Aber also ich lasse die Finger davon.
Es bleibt volatil, um in der Börsensprache zu bleiben, oder turbulent, um in der Luftfahrtbranche zu bleiben, oder?
Ja, so ist es. So ist es. Aber es ist eine tolle Branche trotzdem.
Wo fliegst du als nächstes hin?
Habe jetzt gerade mal noch gar nichts geplant, ganz ehrlich. Ich war jetzt gerade neulich weit, bin nach Panama geflogen, aber jetzt im Herbst werde ich mal in der Schweiz bleiben.
Jean-Claude, danke dir für die vielen Infos zum Thema Luftfahrt und Swiss. Das war sehr spannend. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung noch mehr. Freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Danke dir nochmal. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Danke auch.
Tschüss.